Live in Mixtapes.
Naja, wenn wir von den Größten reden, dann würde ich einwerfen, das in dem Fall Original von Gordon Jenkins, Crescent City Blues. Das ist nämlich tatsächlich auch vor Gericht gelandet und ein gewisser Johnny Cash musste zugeben, dass er seinem Folsom Prison Blues 1:1 von dieser Nummer übernommen hat, ein bisschen einen anderen Text drüber gelegt hat und das ist auch argumentiert worden, von wegen, das ist ja heute schon einen folkloristischen Charakter und tatsächlich ist die Nummer aber nur ein paar Jahre älter und stammt aus den späten 40ern. Johnny Cash wurde schuldig gesprochen und musste das dann blechen.
I hear the train a-coming, it's rolling round the bend, and I ain't been kissed, Lord, since I don't know when. Boys in Crescent City don't seem to know I'm here. That lonesome whistle seems to tell me soon disappear.
I hear the train a-coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Also gerade in dieser Übergangsphase Blues auf Rock'n'Roll, da haben dann auch ganz viele voneinander gestohlen und da können wir auch noch viele Beispiele einbringen, glaube ich. Muss man auch dann diese ganze Geschichte mit Inspiration, die da im Hintergrund immer ein bisschen laut, auch mitnehmen? Es gibt zum Beispiel Billy Joel, der ganz frank und frei dann sagt, dass er sich umfangreich bei klassischer Musik bedient hat. Und gibt es eh also viele, aber er halt ganz, ganz besonders, er mag Chopin und dann hat er sich das und jenes vom Chopin ausgepackt. Nur der war zu dem Zeitpunkt halt schon lang genug tot, dass er das auch formal durfte. Und umgekehrt gibt es halt Fälle, wo das eben nicht so ist oder wo klassische Musik noch nicht so alt ist, wie man glauben hätte wollen. Und dann gibt es auch andere Fälle, wo geklagt wurde.
Dann mache ich jetzt die Österreich-Kiste auf. Vielleicht der berühmteste Rocksong des 21. Jahrhunderts ist von einem Österreicher gestohlen, nämlich von Anton Bruckner. Was spiele ich euch da jetzt zuerst vor? Ich spiele euch zuerst einmal vor das Cover.
Time right behind my back.
Also singen sie im Rapidstadion in Wahrheit Bruckner.
Genau, da wird Bruckner. Das sind alles Fangeister, die Fußballfans. Ja, Bildungsbürger, na klar. Also hier wurde von einem Österreicher was gestohlen. Und jetzt, jetzt mache ich zwei Lieder, wo Österreicher die Diebe sind. Das erste sind Heinz aus Wien und davor kommen Weezer. Und ich glaube, ich werde diese beiden Lieder ineinander mergen. Das geht nämlich sogar vom Sound und vom Tempo her. Also das waren jetzt eine große US-Indie-Band und eine große österreichische Indie-Band. Jetzt kommt eine kleinere kanadische Indie-Band. Die von mir geliebten Weaker Dance. Der Lukas und ich spielen auch in einer Band, die nennt sich Patch Moser. Und da haben wir einmal ein Lied gehabt, das hat dann so gegangen.
Also kann man sich selber fragen, dann habt ihr es bewusst gestohlen.
Also die Genesis war so, das Gitarrenriff war irgendwie gleich und ich mir dann dachte, wenn das Gitarrenriff schon gleich ist, dann mache ich gleich genau das gleiche Schlagzeug-Intro wie im Original.
Ja, da muss man sagen, dass wir derzeit wirklich Weaker Dance-Fans waren. Ne? Der spielt natürlich
ja, ganz stark. Ne? George Harrison ist in Subconsciousness irgendwie übergegangen. Ja.
Und es ist Rock mit ein paar Akkorden. Hör da x-beliebiges, I don't know, Green Day-Album an. Du wirst dann sicher die gleichen Chords in irgendeinem anderen, im weitesten Sinne Punk-Genre-Album auch finden, weil die Chords sind einfach jetzt nicht so vielfältig einzusetzen und zu spielen, dass du dann komplett mit einer anderen Melodie daherkommst. Also das ist dieses Four-Chords-Beispiel von Axis of Awesome, 15 Minuten lang einfach über dieselbe Chordfolge 40 verschiedene Lieder drüber singen, das geht sich immer aus. Ist halt dann schwierig, wo fängt das Plagiat an und wo hört es auf.
My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate. No more, no more, it cannot wait. I'm your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you if I could. Then I would, I'd go wherever you will
and
go. Nobody wants to see us together, but it don't matter, no.
Cause I got you. Oh, take me home to the place where I belong.
I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me.
paparazzi.
Oh, I can't live with or without you. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see.
And she will be loved. Yeah, she will.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
No woman, no cry.
Yeah, Mama, this surely is a dream.
I come from a land down under, red, white, and blue. Funny things you do. America, America, this is you.
They say that Taylor was a good girl, never one to be late, complain, express ideas in her brain.
I need some love like I've never needed love before. I'm gonna make love to your baby.
Take on me
when I come around.
Take me on
when I come around.
I'll be gone when I want to. Save tonight.
Gonna take a lot to drag me away. There's nothing that a hundred men or more could ever do.
Here I am once again. I'm torn into pieces. Can't deny it, can't pretend. Just thought you were the one in my head. I see you all over me in my head. You fulfill my fantasy in my head.
Despite all my rage, I am still just a rat in a cage.
What if God was one of us?
Tell me why'd you have to go make things so complicated.
I know I was just playing with me. Well, that's okay, cause I got no self-esteem. With a thousand eyes and a good disguise. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the eyes.
Ich finde verheerend dieses berühmte Beispiel Blurred Lines gegen Marvin Gaye's Got to Give It Up, was im Gerichtsurteil sogar so festgestellt worden ist. Man hört, dass sie nicht dieselbe Melodie machen, aber dass der Vibe angelehnt ist an Marvin Gaye's Got to Give It Up und der Vibe ist quasi auch gecopyrighted, was ja wohl der größte Unfug aller Zeiten ist, weil dann kann ich sofort aufhören, irgendeine Musik zu machen, weil jede Musik sich von irgendeinem Vibe Einfluss bedient, ne? Ja. Bedient, ja, egal was es dann ist. Und ganz oft, wir sprechen sehr viel über Unbewusstes, ist dann irgendwo in deinem Hirn abgespeichert, in deiner Bibliothek von tausend Musiktiteln, die du irgendwann gehört hast oder gespielt hast. Und dann kommt natürlich aus dem Ganzen ein neues Amalgam raus, das im besten Fall neue und einzigartige Schöpfung ist, wie es im Urheberrecht dann auch heißt, eigentümliche geistige Schöpfung. Und wenn man dann sagt, du hast dich beim Vibe von Marvin Gaye bedient, dann ist das halt schon sehr weit hergeholt. Also den Fall habe ich wirklich atemberaubend, erschütternd, furchtbar gefunden aus einer juristischen Perspektive, weil das halt ganz viel zusammenhaut. Obwohl sich die natürlich offensichtlich ein bisschen an das angelehnt haben, aber es ist halt sichtlich auch sehr weit weg von dem. Also jetzt wirklich rein an Melodie haben wir da jetzt schon deutlich eindeutigere Beispiele gehört.
Blurred lines.
Ganz andere Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Streaming oder digitale Musik ist ein bisschen ein Schwerpunkt von dir. Oder ist das nur ein Eindruck und nicht richtig?
Naja, zwangsläufig, weil...
Also, sie da die Musik spielt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also, ich beschäftige mich halt Tag ein, Tag aus mit Musikwirtschaft, weil es mein Beruf ist. Und da ist Streaming einfach im Zentrum des Ganzen, weil das mittlerweile einen Großteil des Volumens ausmacht.
Glaubst du, irgendwo habe ich das gelesen, als Zukunftsvision, weil das spielt ja auch da rein, dass man sagt, es wird vielleicht mal so sein, dass man sagt, ich habe den als Streamingdienst und ich weiß, was der von Musik macht und ich lasse jetzt KI für den neue Lieder aus diesem Genre produzieren. Wird sowas mal passieren?
Ich glaube, das passiert schon.
Jetzt
also,
schon,
oder? Ja, also es werden die Streamingdienste bereits überflutet mit künstlich generierter Musik, die natürlich angelehnt ist an bestimmte Genres, die gut funktionieren etc. Und die Unterscheidbarkeit, also dass du und ich feststellen können, ob das jetzt von künstlicher Intelligenz stammt oder nicht, das ist schon jetzt schwierig bis unmöglich. Es gibt schon Titel, die in den Charts sind und die komplett KI generiert sind.
Was zum Beispiel?
Ich vergesse, wie diese schlagermäßige Geschichte jetzt heißt, aber das macht gerade die Runde.
Gibt es eins, ja.
In
den Charts ist das, glaube ich, Deutschland. Ne?
Ja.
Und das, wo dieses neue Jugendwort vorkommt. Tahaman.
Talahorn.
Talahorn, genau. Ist das so ein KI-Lied?
Ja, das ist ein KI-Lied.
Kirmes war anders wild. Ich hab mit den Chayas am Autoscooter gechillt. Da hab ich einen Talahon aus der Ferne erkannt. Mit Seiten auf Null und Vape in der Hand. Er hat ne dicke Schale und wirkt richtig hart. Aber er fragt jeden Kerl, ob er Probleme hat. Ich glaub, ich bin verknallt in einen Talahon. Messer in der Tasche ist bestimmt nicht nur fürs Butterbrot. Zwischen Briefen vom Gericht holt er Geldscheine hoch und gönnt damit Durstlöcher für all seine Bros. Der Mann fürs Leben ist dieser, ja, denn das erste Date, Bruder, war Shisha Bar. Er sagt, er kauft mir die ganze Welt und braucht dafür nicht mal Bürger. Sein Para verdient er safe normal. Mit normal meine ich standardmäßig illegal. Er lebt gefährlich, was weißt du schon? Nicht jeder mit dem Style ist gleich ein Talahon.
In diese Richtung wird sich natürlich noch extrem viel bewegen und ob das dann alles gut oder schlecht ist, liegt im Auge des Betrachters, denke ich. Auf der einen Seite hast du so Dinge wie, ich kann jetzt Whitney Houston einen Red Hot Chili Peppers Song singen lassen ohne Probleme, das geht mit KI auch schon relativ leicht. Ob man das will und ob das erlaubt ist, sind zwei komplett andere Fragen, die eine moralisch, die andere wahrscheinlich eher geschäftlich zu beantworten. Und das Übernächste ist dann eher, ich weiß, dass du in deiner Lebensphase bis jetzt gerne diese und jene Musik gehört hast. Und ich kann jetzt angepasst an deine Erfahrungen und an deine jetzige Stimmung aufgrund deiner Körpertemperatur, aufgrund deines Hormonspiegels, dir Musik in deine aktuelle Stimmung hineinkomponieren mit künstlicher Intelligenz, die du noch nie gehört hast, aber die dich bestimmt in gute Stimmung versetzen kann. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die einerseits beeindruckend und andererseits sehr beängstigend ist, aber in Wahrheit ums Eck lauert. Also das ist eine der großen nächsten Entwicklungsstufen der Musik. Da geht es dann eben, weil ich vorher davon gesprochen habe, medizinische Anwendung einerseits und andererseits aber halt dann wirklich um kommerzielle Ausschlachtung. Was das dann mit einem Beatles-Repertoire oder mit dem Superstar-Status von Taylor Swift tut, kann ich euch beim besten Willen nicht beantworten, aber das ist schon eine arge Phase, in der wir uns da gerade befinden, was technisch möglich ist und wie überwältigend das dann auch an den, also im Endeffekt dann ausschaut und sein kann. Also da kann ganz viel Blödsinn rauskommen und aber auch ganz viele nützliche, großartige Sachen. Und es wird sehr spannend, wie die Gesellschaft damit umgeht, weil das ist keine Frage, die ein Einzelner dann entscheiden kann. Ob das die Mehrheit der Menschen begreift und damit auch zum Beispiel den Wert von einem guten Radio-DJ, den es ja in der Form auch fast nicht mehr gibt, schätzt oder wieder schätzen lernt, das werden wir sehen. Also ich finde, in der überwältigenden Zeit, in der wir uns befinden, wo die Aufmerksamkeitsspanne irgendwo zwischen Null und Nix ist, ist das so ein bisschen ein Luxusproblem, dass halt wir Menschen, die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und mit anderen Mitteln und Methoden erzogen worden sind und auch in der Musik, von der Musik was anderes haben wollen und eine andere Sozialisierungsphase mit dem erlebt haben, ein anderer Anspruch als den jetzt 15-, 20-Jähriger haben wird und wie die dann funktionieren werden, wenn sie in unserem Alter sind, das wird eine sehr interessante Frage. Also ich glaube schon, dass da gerade sich ganz, ganz viel bewegt und dass es da auch moralisch Gegenströmungen sozusagen geben wird und die Leute etwas mehr von Musik haben wollen als nur Beschallung. Aber dass das jetzt so quasi Common Sense und Mainstream wird, das glaube ich eher nicht aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Ich glaube schon, dass das eine große Menge an Menschen bedienen wird können, was da jetzt an unter Anführungszeichen billigem Zeug reinkommt.
Und wo siehst du da die moralische Dimension oder das, was dann die Gesellschaft irgendwie entscheiden muss? Meinst du da, ob man jetzt das zu einem gewissen Grad verbieten will, dass man die Menschen, die das produzieren, schützen oder was meinst du da, was sind da so moralische Fragen, die sich in dem Zusammenhang dann stellen können?
Was will ich von Menschen und was will ich von der Musik? Und das sind ganz, ganz große Fragen, weil im Endeffekt, wenn du jetzt auch überlegst, wo die Musik historisch herkommt, das dient jetzt auch der Weitererzählung von Geschichten. Du fühlst dich, ich habe ein sensationelles Interview mit Ethan Hawke, habe ich gesehen, lange her, wo er das sehr, sehr schön beschreibt, so quasi wie auf jeden ist Musik so die Erscheinung, die eh ganz ein Doktor ist. Und den Wert von Musik erkennst du dann, wenn du das brauchst. Und das ist ja dann in besonderen emotionalen Momenten, weil du plötzlich dann irgendwo im Radio oder auf dem Streamingdienst den einen Song suchst, der dich abholt oder der genau dieses Gefühl auszudrücken vermag, das du drinnen hast und das du nicht ausdrücken kannst, beziehungsweise der genau so fühlt, wie du dich in dem Moment fühlst und weil du plötzlich jemanden findest, der quasi dein Spiegel ist. Und wenn du dir jetzt anschaust, wie jetzt selbst sowas wie Taylor Swift oder sowas funktioniert, dann ist es ja genau das. Es ist eine Art von Verbindung, die geschaffen wird und das ist dann schon sehr schwierig, sich vorzustellen, dass eine Maschine das kann. Sondern natürlich kann jetzt die Maschine jetzt dieselben Wörter vielleicht benutzen, aber da zählt ja doch deutlich mehr dazu. Und das ist eine Form von Zusammenleben, von sozialen Ereignis, von sozialen Erlebnis, von auch wirklich dann, was die Gesellschaft oder die moralische Vorstellung mit dir in der Kombination mit der Musik zum Beispiel macht. Und da zählt ganz viel mehr dazu als das trockene Rechnen, was 1 und 1 ergibt. Und das ist, glaube ich, was noch ganz lang besonders bleiben wird, beziehungsweise wo im besten Fall der Mensch der Maschine was voraus hat, nämlich ein Gefühl auch auszudrücken, beziehungsweise etwas zu schaffen, was so in der Form nicht da war. Ein Algorithmus kann oder eine KI kann per Definition eigentlich immer nur zurückschauen. Ich kritisiere das ganz stark auch in der Politik immer. Da wird nur nach Umfragen geschaut oder was wollen die da draußen eigentlich, während die Politik eigentlich genauso wie die Kunst die Aufgabe hätte, nach vorne zu schauen, um zu definieren, wie der Weg in die Zukunft ausschauen kann. Und Kunst ist per Definition das in einer schöneren Form, nämlich, okay, aus all meinen Erfahrungen schlage ich vor, das ist die Utopie, so will ich weitermachen, so kann der Weg sein. Ich zeige euch etwas Neues, etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Das ist die Definition von Kunst, eigentümliche geistige Schöpfung, sagen wir wieder bei dem, was Neues, was Originelles, was Spannendes zu machen. Und den Mut zu haben und gleichzeitig aber auch zu spüren, dass das eine Form von menschlichem Grundbedürfnis ist, was Neues zu hören, das ist, glaube ich, das Schöne jetzt auch an der Musik. Ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, so zu erklären, warum es jetzt auch so spannend ist, über solche Fragen wie Plagiat und so zu diskutieren, weil dieses Drängen oder dieses, ich will was Neues schaffen, ich will was Originelles, was Einzigartiges schaffen, das ist ja in jedem, der Musik macht, ganz, ganz tief drinnen verankert. Sonst wäre halt die Coverband, die ein paar Hochzeiten im Jahr spielt. Aber jetzt Leute, die tatsächlich selber Musik schreiben, das ist ja das, was deren Antrieb quasi sozusagen ist. Und wenn du jetzt auch schaust in Strömungen und Trends, warum jetzt nicht ewig die gleichen Sachen populär sind, sondern dass es halt berühmte also Genres und so und Hits halt gibt, die einzigartig sind, dann merkst du auch die Sachen, die wirklich überbleiben, sind die einzigartig sind oder die neu sind. Und wenn du dir überlegst, Phil Collins in the Air Tonight, meinetwegen, jeder kennt dieses verdammte Drum-Feel. Und warum? Weil es der erste war, der das so gemacht hat, weil das einfach mit dem Gated Reverb ein Effekt war, den die Leute so noch nicht kennt haben. In ganz vielen großen Hits ist einmal dann ein Instrument, das sonst nicht vorkommt, nimm her Losing My Religion, weil es eine verdammte Mandoline in dem Song. Und das ist genau aus dem Grund, ist es besonders und neu und originell, weil in einem Popsong vorher selten bis nie eine Mandoline vorkommen ist. Und das Beispiel könntest du jetzt 100-mal sagen, und manchmal ist eben das Neue oder das Originelle oder die Utopie genau sowas, wo du einfach halt weit weg von der Maschine was machst oder was probierst, was eben nicht schon da war, sondern was halt neu und anders ist. Und um das geht es eigentlich.
Aber ist da nicht dann die Gefahr dahinter, dass die KI nichts, die ist ja kein Bestandteil von irgendwas. Das ist dann was dann kommt und andere Sachen verdrängt quasi. Ne? Also nicht ein Puzzleteil quasi des Songs. Das ist ja wirklich ein ganz neuer Markt, der aufgeht und dann genau das, wovon du sprichst, gerade irgendwie verdrängt. Dieses Andocken an gewissen Gefühlen und so weiter. Wenn man sagt, das ist der Phil Collins, den hat der Papa gehört, dass dann eben genau das weg ist. Ne? Oder ist vielleicht eine Altersfrage.
Ja, aber wenn die KI jetzt eine neue In the Air Tonight-Version macht oder etwas, was sehr stark plagiiert oder sehr stark angelehnt ist an das, was In the Air Tonight gemacht hat, dann werden alle, die das In the Air Tonight Original kennen, sagen, lame copy. Und dann kannst du einerseits, so wie wir jetzt schon ein paar Beispiele gehabt haben, die sich sehr bewusst an das anlehnen oder einer bestimmten Melodie und sowas bedienen, kann man das natürlich trotzdem auch feiern. Ich meine, aus dem Grund gibt es dann auch Samples und sowas. Aber es webt sich dann sowas ein in eine neue Form von musikalischer Realität, aber es ersetzt das in dem Sinn nicht.
Wer wird denn das wirtschaftlich versuchen, am Anfang zu vereinnahmen, so KI-Musik?
Machen die großen.
Die Tech-Konzerne Server oder haben dann die Plattenfirmen KI-Abteilungen oder werden es Joint Ventures sein?
Also all das, und ja, das passiert ja auch schon.
Und wer macht es also jetzt,
weißt du? Die großen also Rechteinhaber, das sind vor allem die drei Major-Labels, Universal Music, Sony Music, Warner Music, die klagen jede Körperzelle aus den KI-Unternehmen gerade, weil sie sagen, ihr dürft euch nicht an den von uns urheberrechtlich geschützten Dingen bedienen. Ihr dürft eure Algorithmen oder eure KI nicht mit diesen Sachen trainieren. Und warum machen sie das? Weil sie es natürlich selber machen wollen. Mhm. Und was wird dann dabei rauskommen?
Ja, es wird in einer Kooperation. Ne?
Genau, und das passiert auch das schon. Also einige Unternehmen haben sich da schon so weit verbündet, dass sie sagen, ihr dürft das nur machen, wenn ihr es mit uns macht und uns daran teilhaben lasst. Also, ja.
Also wird es da so gemeinsame Projekte geben,
sozusagen. Ja. Ja. Whitney Houston singt Elvis Presley zu Weihnachten. Danke, Wiederschauen. Wir haben schon Geld gemacht. Fertig.
Ja, vielleicht Lukas Filipek singt Michael Bublé.
Ja, das wäre interessant.
Wer ist denn dran jetzt?
Ich glaube, ich bin dran, oder? Mache ich weiter mit der Lana Del Rey. Das ist nämlich eine richtige Plagiatsschlange. Und zwar geht es da um den Song Get Free. Als das rauskam, haben sofort Radiohead dahingeschossen und gesagt, das ist eigentlich Stopp, das ist unser Lied. Get Free klingt nämlich über weite Strecken ganz stark wie Creep. Hört man ziemlich deutlich, das ist dann weitergegangen. Radiohead haben den Prozess dann aber wieder einstellen lassen, das ist dann irgendwie außergerichtlich geklärt worden. Das Lustige an der Sache ist aber, dass Radiohead selbst mit Creep eine Plagiatsklage am Hals hängen haben, nämlich Creep ist entnommen dem Song Die Erde, der Brief von Albert Hammond, das ist der Papa vom Gitarristen von The Strokes,
glaube ich. Ja, von Albert Hammond Jr.
Genau. Und Mike Hazlewood. Ich finde es vor allem in der Strophe wieder ganz, ganz deutlich, die Akkordfolge, auch in dem Fall der Gesang, relativ eindeutig.
This is my commitment, my modern manifesto. I'm doing it for all of us who never got the chance. Of paradise who never got to fly at night, 'cause they were caught up in the dance.
Ich muss auch noch eine Band outen, der man nicht unbedingt unterstellt hätte, dass sie plagiiert hat. Für mich, ich habe sehr den Kopf geschüttelt, weil ich hatte letztens ein Erlebnis, das ist schon ein Jahr her oder sowas. Ich bin in einer großen Stadt durch die Straßen gelaufen und eine etwas dezent überschminkte Frau ist mit einer goldenen Tasche umgehängt rumgelaufen und auf der war Nirvana im Originalschriftzug abgedruckt und dann denkt, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Jetzt sind wir einmal, jetzt, we've come full circle, also jetzt ist Ironie ist vorbei, es geht jetzt alles nicht mehr aus. Ja, Nirvana sind endgültig von allen guten Geistern verlassen, beziehungsweise von allem vereinnahmt worden, was sie wahrscheinlich nie so hätten wollen. Abgesehen davon, dass man über die Band lang diskutieren kann, ist eines der berühmtesten Riffs, das sie haben, eiskalt gestohlen.
Ja, voll.
Von einer Band, was du meinst. Von einer Band, die sie schwer verehrt haben, nämlich von Killing Joke.
Und hat er nicht sogar mal, da gab es ja auch, glaube ich, sogar, die wurden verklagt oder so, aber da gibt es die Geschichte, dass dann im Endeffekt der Dave Grohl bei einer Tour dann später Schlagzeug gespielt hat bei Killing Joke.
Okay, das weiß ich so. Hast du mir
Wissen voraus? Ich glaube, das haben wir bei der Nirvana-Folge
mal besprochen. Ich kenne die Geschichte, ja. Haben nicht geklagt, sondern sie waren einfach nur ursauer.
Ja. Nämlich auch vom Sound her, nämlich. Also nicht nur jetzt die Töne, auch das Sound ist relativ 1:1. Also
vor allem
mit diesem High.
Die Töne sind ja dann teilweise ein Stück daneben, aber da sind wir wieder beim Vibe. Das ist einfach der Vibe so,
ist gleich, ja.
So eine produziert auf genau das und dann noch die gleichen Chordfolgen. Also das ist schon sehr, sehr crazy.
Sagen generell, wir klagen da keine Bands an, dass sie da jetzt große Diebstähle begehen.
Wir
haben uns selbst angeklagt, eben, gerade deswegen machen wir es nicht und den Vibe verbieten dürfen wir natürlich nicht. Es ist alles immer Inspiration, ist immer so ein bisschen hinschauen und nachmachen, das ist natürlich das, was Popkultur ein bisschen ausmacht. Ne?
Ja, crazy finde ich es dann dort, wo, so wie im Dua Lipa-Fall von vorhin, irgendeine kleine Band eigentlich 10 Jahre vorher schon echt eine geile Sache gemacht hat, die niemand gemerkt hat. Und jemand stillt sich das dann zurecht und Led Zeppelin war ein bisschen so, ja, dass man dann was richtig Großes macht und die Originalurheber eigentlich nichts davon haben. Das ist halt dann schon ein bisschen schade. Da gibt es diesen einen skurrilen Fall von diesem Gitarristen, der zu Hause eine Melodie spielt, die 1:1 Get Lucky ist und der hat das aber 5 Jahre vorher schon auf YouTube gestellt. Und ob es wirklich Nile Rodgers und Pharrell Williams ein YouTube-Video aus Korea 2009 googelt haben, damit sie ihren Song schreiben. Das kann man berechtigterweise bezweifeln, aber wenn du das anhörst, denkst du schon, war krass. Ja.
I'm up all night to get lucky. night to get lucky. We're up all 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 night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get.
Als wir jetzt diese Folge aufnehmen, sind diese ganzen Coldplay-Konzerte, das möchte ich dich jetzt auch als Musikwirtschafter fragen. Wie lange glaubst du, lassen sie das die Fans noch bieten, diese Konzertgeschichteln? Weil jetzt sind diese ganzen Konzerttickets, vor allem von den ganz großen Bands, halt schon wirklich sehr teuer geworden. Und jetzt kommt dann auch dazu, mittlerweile weigern sich ja schon langsam die Bands, dass sie auf Tour gehen, sondern sie sagen, es sollen die Fans auf Tour gehen und zu uns kommen. Mhm. Irgendwie wirkt das so manchmal wie eine Blase. Also irgendwann haben ja auch Tulpen in Holland Millionen gekostet und irgendwann ist diese Blase geplatzt. Kann das immer so weitergehen oder wird das, kann es das sein, dass das auch wieder nach hinten geht?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich glaube aber, dass es eine, ich will nicht sagen eine natürliche, aber eine logische Entwicklung ist, weil was wir erleben ist eine, seit Jahren eigentlich, dass es sehr sich zuspitzt in eine Las Vegasierung des Geschäftes, was du beschreibst, aber im Grunde ergeben diese Geschichten zusammen, die du da vorab geworfen hast, miteinander einen Sinn. Also Adele in München ist das krasseste Beispiel, die setzt einfach ein Stadion hin, wo sie 10 Konzerte spielt, 800.000 Leute alle nach München trommelt, damit sie sich dort was anschauen, was natürlich ein groteskes Konzept ist. Es ist für die Leute, die das sehen wollen, dann halt ein Urlaub. Und als solches wird das auch immer mehr betrachtet und dann darf es auch das Geld kosten. Deswegen sage ich, also in Las Vegas ist ja dieses Prinzip der Residencies schon seit Jahrzehnten, mit dem ist die Stadt groß geworden, beginnend mit Elvis. Dann kosten die Tickets viel, dann gehst du dort in die Arena rein und hast deine eigene Merchandise-Welt. Aber dieses ganze Erlebnis, das hat man jetzt auch bei dieser Taylor Swift in Wien-Geschichte gesehen, obwohl diese Konzerte unglücklicherweise nicht stattfinden haben können, ist das Ereignis eigentlich der Trip und das Konzert ist Bestandteil dessen. Die Leute wissen punktgenau, was in jeder Sekunde dieses Konzerts passiert. Die können die Texte alle auswendig mitnehmen. Nichts davon ist wirklich eine Überraschung, aber das Erlebnis dabei gewesen zu sein, das ist eigentlich das, wofür sie dann auch insgesamt Geld ausgeben. Beziehungsweise das haben sie sich nicht einmal nehmen lassen, obwohl das Konzert nicht stattfinden hat können. Und das hat dann auch einen unter Anführungszeichen sozialen Effekt oder Charakter in dieser ganzen Geschichte. Und dafür zahlst du. Du zahlst eigentlich für das Erlebnis. Es ist jetzt mehr als, ich schaue mal Band an, weil wir heute auf Nacht unterhalten werden. Es ist einfach schon ein Rundum-Erlebnis. Ob auf der anderen Seite dann der kleine Songwriter, die kleine Indie-Band mithalten kann, die im Betwarer 70 auftritt, das wird eigentlich eher die entscheidende Frage, weil diese Schere geht halt immer weiter auseinander und die Ansprüche, die das Publikum an das Ganze hat, gehen halt sehr weg von den Möglichkeiten der meisten KünstlerInnen weg.
Aber ist vielleicht eher so eine Parallelgesellschaft.
Ich glaube, das wird sich in einer sehr starke Parallelgesellschaft entwickeln.
Dann müssten eigentlich europäische Städte eigentlich in einen Art Bieterwettbewerb eintreten, damit...
Das passiert schon.
Das ist schon jetzt natürlich. So. Also glaubst du zum Beispiel auch Wien oder wer auch immer hat an Coldplay was gezahlt, dass jetzt Wien eine von den 7 Europastationen ist?
Das noch nicht, aber das hat auch eine Logik in der Konzernwelt im Hintergrund. Und zum Beispiel ist für mich fraglich, ob und wie lange diese Konzerte in Wien noch stattfinden können. Einerseits, weil das Stadion halt dann trotz allem nicht die perfekteste Location ist, aber wir haben den Umstand, dass wir ein umkämpfter Markt sind, wo Live Nation sich immer breiter macht und die machen die Coldplay-Konzerte und die bestehenden Firmen, die zur Eventim gehören, das ist der deutsche Großkonzern, zu dem in Österreich einerseits Oettingen, andererseits die Großveranstalter Barracuda und Arcadia gehören, dass sie diese ein bisschen um Platzhirschentum streiten. Und solange das der Fall ist, wird der Wettbewerb es ermöglichen, dass solche Konzerte in Österreich stattfinden.
Also weniger über Subventionen, sondern einfach über gute Wettbewerb. Konditionen. Ja.
Ja, und natürlich dann geht es dann auch um Umstände. Und Wien ist einfach auch eine touristisch attraktive Destination, aber über kurz oder lang wird es genau dorthin gehen, dass man sich um das bewirbt wie um Olympische Spiele, ganz sicher. Also dass man das in irgendeiner Form incentivieren muss, so wie es zum Beispiel auch mit Filmdrehs und sowas ist.
Ja, aber dann überlegst du, wo du hinfährst. Ne? Fährst du nach Mailand oder fährst du nach, keine Ahnung, Barcelona, das spielt dann wieder eine Rolle. Das ist dann schon ein bisschen
Urlaubsgefühl miteinander. Ja, irgendwann gibt es ja vielleicht noch eine Anstatt wie München.
Die Wechselwirkungen, die da entstehen, sind wirtschaftlich so dermaßen bedeutend, dass es für die Stadt München in dem Fall sicher kein Fehler gewesen ist, die Veranstaltenden dort auch in einer Form zu unterstützen. Ob das jetzt finanziell, strukturell oder sonst wie ist, das sei dahingestellt, aber das wird dann, da geht es dann nur mehr ums große Geld auch. Also das ist schon ein Riesenfaktor. I used to roll the
ich möchte dich im Rahmen dieser letzten Runde noch fragen. Es ist ja, glaube ich, gerade auch durch so Streaming-Forschung ist ja, glaube ich, irgendwie erwiesen, dass man am liebsten die Musik hört, die man gehört hat, wenn man so 14, 15, 16 war. Jetzt musst du aber berufsbedingt immer auch neue Musik hören. Wir kehren ja irgendwie unbewusst oft so ein bisschen in unsere Jugend zurück bei dem, was wir machen, aber du musst ja das auch hören. Ist das, musst du dich da manchmal... Fühlst du das auch, dass du ein bisschen in deiner Jugend...
Das sind wir?
Ja, das wirst du wahrscheinlich schon fühlen, weil du machst da gerade irgendwelche Dehnungsübungen.
Ja.
Also wahrscheinlich...
Psoas ist das, oder?
Ja, auch. Da schmerzt schon irgendwie das Gebein. Anders gefragt, man muss sich da schon ein bisschen fit halten auch musikalisch, oder?
Ja und nein. Also einerseits bin ich in der glücklichen Lage, dass ich jetzt im Label Leute sitzen habe, die das mehr oder weniger schupfen, in dem Sinn, dass sie tatsächlich, oder dass ich glaube, dass jüngere Leute, die näher an der Gegenwart und ihrer Kultur dran sind als ich, das auch besser sagen und auswählen können, was jetzt gut und schlecht ist. Ich rede schon noch mit, aber ich finde das sehr bereichernd auch, weil einfach der Blick auf die gleiche Sache von verschiedenen Winkeln sehr, sehr spannend sein kann und ich dann vielleicht Referenzen höre, die möglicherweise auch bei der Band da sind, aber die vielleicht andere im Unternehmen dann gar nicht kennen. Manchmal ist es aber auch genau umgekehrt. Also ich lerne da auch ganz viele spannende neue Sachen kennen. Es ist wesentlich schwieriger geworden, mich mit neuen Sachen abzuholen oder wirklich zu begeistern. Ich bin sehr schnell oder ganz leicht fadisiert von neuen Dingen, weil ich sie oft wenig interessant und spannend finde, einfach aufgrund dessen, dass mein Festplattenspeicher schon sehr gut mit sehr viel guter Musik aus der Vergangenheit gefüllt ist und den Nachteil haben jüngere Leute natürlich noch nicht so. Aber ich würde deswegen nicht so überheblich sein wollen und das als überlegen oder besser zu empfinden, sondern es ist einfach ein bisschen anderer Zugang. Ich finde umgekehrt genau in solchen Listen wie diese Dirty Dozen Geschichte oder ich habe sehr lange Jahresplaylisten gemacht, die auf dem Ink Music Spotify Profil auch zu hören sind, wo ich einfach in der Geschichte grabe von 1957 bis 2017 gibt es zu jedem Jahr eine Jahresplaylisten mit jeweils 30 Songs, die alle eine schöne Geschichte erzählen über die Zeit und wie sie auch passiert ist. Und nicht zuletzt auch dieses Buchprojekt macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man dann in der Vergangenheit reisen kann und Dinge rausfinden kann, die sehr lustig sind, wer mit wem verwandt ist und wer wessen Babysitter war und wie welcher Song entstanden ist. Das ist dann schon noch sehr bereichernd und erzählt auch viel darüber, wie Mensch im Laufe seines Lebens mit Musik umgeht. Also in dem finde ich so ein bisschen Frieden und gleichzeitig begeistern mir aber auch jetzt ganz junge und neue Bands, die frisch bei uns unter Vertrag kommen, entweder weil sie wirklich sehr zukunftsorientierte, krasse, progressive Sachen machen. Also wenn ich jetzt an Layer denke oder an solche Sachen, die mir einfach mit jedem Stück Musik, das sie daherbringen, extrem begeistern, weil sie diesen Anspruch erfüllen, komplett neue Synapsen bei dir irgendwie anzusprechen, die du gar nicht gewusst hast, dass es gibt. Und gleichzeitig gibt es auch sehr traditionelle, sage ich jetzt mal, Ansätze. Endless Wellness ist eine klassische Indie-Band, die aber einfach in der Kombination dessen, was sie macht, extrem aufregend ist und super zeitgeistig, trotzdem es sich sehr stark musikalischen Mustern bedient, die wir aus unserer Jugend kennen. Also geht sich alles aus.
Na, ich würde gerne einen Song spielen nach dem Schluss von Endless Wellness.
Wenn dir das recht ist.
Dann sage ich in dem Zusammenhang danke für alles.
Danke, Hannes, dass du da warst. Das war sehr erhellend und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Es war mir ein Fest.
Danke.
Danke euch.
Ich möchte kein Eisbär sein. Ich möchte eine Zukunft. Für mich darf es ein bisschen dicker geschnitten sein, aber zum Atmen reicht mir die Zugluft. Es gibt noch Platz auf meiner Scheibe, wenn deine Beine dich noch halten. Generation kaputte Nasenscheibenwand, aber das Jammern überlassen wir den Alten. Besser gesagt. Unser Codewort ist das Knirschen unserer Zähne und der Mund ist zum Schlucken da. Wenn's nur ein paar Grad heißer wird, ich werde ein Fleck auf dem Asphalt. Und vielleicht bleibt ihn mir stehen und sagt, hä, aber nicht der. Wir haben heute nichts davon. Das waren die Eltern. Yeah.
Eins, zwei, drei, hallo, ist da der Kosmos? Nix stillt mein Verlangen.
Mach's kurz im Falle des Falles.